So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner. Dies ist Episode 96 und ich freue mich sehr, heute nochmal den Bereich der frühkindlichen Bildung ein bisschen beleuchten zu können. Mit meinem heutigen Gast, mit Janet Schierski vom Deutschen Kita-Verband Landesverband Berlin. Sie ist dort im Vorstand und ebenfalls im Vorstand des Bundesverbandes des Deutschen Kita-Verbandes. Gleichzeitig im Hauptberuf sozusagen, Bereichsleitung bei Fröbel. Und wir sitzen heute hier in der Fröbel-Akademie zusammen und wollen uns einfach mal so ein bisschen unter anderem über die Sprachförderung unterhalten. Und bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese Episode wurde am 22. Mai aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt lagen die Entwürfe für die Neufassung des Kita-Föck und des Berliner Bildungsprogramms noch nicht vor. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon. Ich packe einfach ein, zwei Links in die Shownotes. Gerne mal reinschauen. Und ansonsten, hallo Frau Schierski, ich grüße Sie.
Hallo Herr Fechner, schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, schön, dass ich hier bei Ihnen in den Räumlichkeiten sein darf. Ja. Lassen Sie uns mal ganz kurz beim ganz Grundsätzlichen einsteigen. Was ist denn der Deutsche Kita-Verband? Was machen Sie?
Der Deutsche Kita-Verband ist, vertritt Kitas, also freie Träger auf in unterschiedlichen Bundesländern. Also der Deutsche Kita-Verband ist einer, ist eigentlich der einzigste deutsche Kita, also der einzigste deutsche Verband, der nur Kitas auf Bundesebene vertritt. Also es gibt ja nur paritätischen oder so, aber die haben halt meistens noch andere Felder. Und das ist, glaube ich, auch die Besonderheit bei uns, dass wir dann auf der Bundesebene einmal agieren, aber eben parallel auch in den Landesverbänden dann ja uns politisch hauptsächlich platzieren.
Wie viele Mitglieder haben Sie?
Wir haben jetzt 120 Träger deutschlandweit. Ja. In Berlin, im Landesverband selber, sind es nur 10, aber mit über 11.000 Kinder, die wir in der Betreuung haben.
Okay, also ist doch auf jeden Fall eine nennenswerte Größe auch bei den Kita-Plätzen.
Ja, so. Auf jeden Fall. Also ich glaube, so der Hauptbereich vom Deutschen Kita-Verband ist schon so Baden-Württemberg, NRW, Berlin. Ja. Und Niedersachsen, also dort sind auch unsere Landesverbände. Wir haben aber auch viele Mitglieder in anderen Bundesländern, wo wir aktuell noch keinen direkten Landesverband haben. Ja. Dort aber auch massiv gerade im Aufbau sind, weil wir regelmäßig Mitglieder dazu gewinnen.
Die Vertretung auf der Bundesebene ist irgendwie auch so ein Thema, ne? Also da ist noch nicht so, also da ist noch ausbaufähig die Wahrnehmung auf der Bundesebene.
Vom Deutschen Kita-Verband? Nein,
der Kita-Bereich allgemein.
Ja, also dadurch, dass es ja auch in der Politik noch nicht so wirklich angekommen ist, dass es die Kita immer gibt oder zumindest die frühkindliche Bildung oftmals vergessen wird, weil man hauptsächlich ja immer von den Schulen spricht, denke ich, haben wir da noch ganz viel zu tun, aber sind da auch aktiv dabei.
Aber ich habe das Gefühl, das Bewusstsein entsteht irgendwie nach und nach tatsächlich. Manchmal kann es ein bisschen schneller gehen, aber...
Ja, also... Wir sehen jetzt in dem aktuellen Vertrag, dass eine ganze Menge schon zur frühkindlichen Bildung aufgenommen worden ist. Und die Frage ist ja jetzt, wie übernehmen es dann die Länder oder wie setzen es dann die Länder um?
Also der Koalitionsvertrag.
Ja, in dem Koalitionsvertrag, genau.
Ich würde mal einsteigen bei einem Thema, was viel diskutiert wird im Moment im Zusammenhang mit der frühkindlichen Bildung, die Sprachförderung. So, ist auch eins unserer Themen heute. Da haben Sie ein Positionspapier verfasst. Da würde ich mal ganz kurz auf die Landesebene springen, also auf die Berliner Landesebene. Es gibt ein Sprachförderprogramm im Land Berlin, was jetzt ausläuft zum 31. Juli, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ist richtig. Also gab ja das Bundessprachprogramm, was dann in die Länder überführt worden ist. Und in Berlin hat man ja entschieden jetzt, dass das Landessprachprogramm zum 31.07. entsprechend ausläuft.
Was bedeutet das für Sie oder für die Kitas?
Also für die Kitas bedeutet das gegebenenfalls Personalwegfall, wenn sie die nicht halten können. Also im Landessprachprogramm war es so verankert, dass die Einrichtung 19,5 Stunden on top für Sprachförderung hatten.
Ja.
Bei größeren Trägern oder beziehungsweise gab es immer für die Mitarbeiter, die in dem Landessprachprogramm drin waren, noch eine Fachberatung, die aber als Verbund gearbeitet haben. Also das heißt, die haben auch trägerübergreifend gearbeitet, weil die Fachberatung war jetzt nicht immer unbedingt nur für einen Träger, sondern für mehrere Träger zuständig. Die fällt erstmal komplett weg, weil diese nicht mehr extra finanziert werden kann oder die wurde über das Landessprachprogramm extra finanziert. Und wenn die Mitarbeiter halt nicht von den Trägern gewonnen werden können, dass sie sie übernehmen, dann gibt es gegebenenfalls, dass die Mitarbeiter sich halt einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu kompensieren? seitens der Kitas?
Die Kitas können das nicht wirklich kompensieren, weil es ja Stunden on top waren. Also diese 19,5 Stunden, die sind ja zusätzlich bezahlte Stunden gewesen und die Kitas können sich das so nicht leisten, zu sagen, ich finanziere da jemanden jetzt on top obendrauf. Aber natürlich findet Sprachförderung in den Kitas trotzdem statt.
Ja.
So, und viele Kitas haben jetzt so eine, dass sie sagen, wir haben dann jemanden, der ist spezialisiert da drauf, sie sind aber nicht mehr extra geplant.
Was ist denn Ihre Wahrnehmung, wo kommen denn diese Sprachdefizite her, über die wir im Moment so viel reden? Also auch hier im Land Berlin.
Zum einen, wir haben einen Teil der Kinder, die noch nicht erreicht werden, also die auch keine Kita-Kinder sind. Mhm. Wir haben Kinder mit Migrationshintergrund, wo natürlich sie ja auch zweisprachig aufwachsen. Also es ist ja immer auch schwierig, eine zweite Sprache zu lernen. Und Deutsch ist ja auch keine einfache Sprache in dem Sinn. Aber ich denke schon, dass viele Kinder, also in den Einrichtungen, dass sehr viele Sprachanlässe dort genutzt werden. Dass dort viel umgesetzt wird schon, dass viel gelesen wird. Dass also viele Einrichtungen, auch von unseren Trägern im Verband, haben sich ja auch auf den Weg gemacht und haben speziell noch mal geguckt, was können wir noch zusätzlich machen. Aber viele Sachen finden in der alltagsintegrierten Sprachförderung ja schon statt. Also, dass man viel mit den Kindern redet, dass man viel mit den Kindern, dass man viel mit den Kindern liest, Bücher lesen, aber auch der Transfer auch dann vielleicht noch mal zur eigenen Sprache. Also, dass man Bücher auch hat und den Eltern mitgibt, wo sie sagen können, sie können zu Hause in ihrer Sprache noch mal das Buch übersetzen, dass man das da noch mal versteht. Also in ihrer Sprache lesen, nicht übersetzen, sondern in ihrer Sprache lesen.
Das stimmt, das ist ein großes Thema, das war mir auch ganz lange überhaupt nicht bewusst, dass es wenig, ich sag mal, Literatur vielleicht in der Herkunftssprache von Eltern von Kita-Kindern gibt, wenn die halt nicht aus Deutschland kommen. Also wenn man im Buchladen geht, steht da natürlich ganz viel deutsche Literatur und ganz viele deutsche Kinderbücher und so weiter. Aber so dieses Thema, in welcher Sprache, wo finde ich denn jetzt beispielsweise Kinderbücher auf Arabisch?
Ja.
Einfach, wo man mal zu Hause lesen kann.
Also grundsätzlich gibt es relativ wenig an Kinderbüchern, aber es gibt von einem Träger oder von Fröbel jetzt mal den anderen Hut aufgesetzt. Also Fröbel hat ein Programm mitgestaltet, VIAS, Vorlesen in allen Sprachen. Und wurden Kinderbücher übersetzt in Fremdsprachen und das wurde zum Beispiel auch total toll von den Eltern angenommen. Und diese Bücher kann man auch so erwerben, aber die Bücher geben wir halt auch in den Einrichtungen zum Beispiel leihweise mit.
Was ich mich immer wieder frage, also wir haben jetzt diese Kita-Chancenjahr in Berlin, ne? Das ist diese Erweiterung des Paragraphen 55, war hier im Podcast auch schon mehrmals Thema gewesen. Da geht es am Ende darum, dass diejenigen Kinder, die nicht in der Kita sind oder in einer Sprachfördereinrichtung und bei denen man im Rahmen der Sprachstandsfeststellung feststellt, die haben noch einen Bedarf, dass man die einfach dann nochmal für das letzte Jahr vor der Einschulung entweder in der Kita oder in der Sprachfördereinrichtung gibt. Soweit die Zusammenfassung. Das sind in Berlin ungefähr 7% der Schüler, der Schülerinnen und Schüler, der Kinder, die vor der Einschulung keine Kita besucht haben. Der Sprachförderbedarf ist aber, oder die Quote der Drittklässlerinnen und Drittklässler, die aber sozusagen die Mindeststandards nicht erfüllen, liegt bei 40%. Das heißt also, wir haben einen großen Teil der Kinder, die aus der Einrichtung kommen, aber trotzdem die Mindeststandards nicht erreichen am Ende. Und da frage ich mich immer, okay, woran liegt das? Also liegt das auch daran, an diesem, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, okay, unsere Antwort ist quasi VIAS. Aber was können da noch die Ursachen sein?
Also VIAS ist jetzt nicht die Antwort, sondern das ist ein Teil von dem, wo wir es in den Einrichtungen unterstützen können. Aber grundsätzlich wird in den Einrichtungen viel gesprochen. Aber auch die Programme, also auch die Sprachförderprogramme, die ja immer aufgesetzt werden, das sind ja immer Projekte gewesen. So, das sind nie kontinuierliche Programme. Also das auch beim Landessprachprogramm ist ja wieder auch so ein, das ist ein Projekt, was halt endet. Und da hat man viel Energie reingesteckt, aber auch da ist es eben halt nur punktuell zum Tragen gekommen. Also nicht alle Einrichtungen haben von diesem Programm oder von diesem Projektprogramm profitiert, weil es waren die Einrichtungen, die schnell sich beworben haben. Und die Frage ist immer, kommt es dann dort auch an, kommen die Mittel da auch dort an oder auch die Förderung dort an, wo sie gebraucht wird? Also es gibt ja Brennpunkte, wo man sagt, dort ist es natürlich auch eine große Herausforderung für die Pädagogen, das für alle Kinder umzusetzen. Also es ist ja auch, also wir haben ja gerade in Berlin so unterschiedliche Standorte und so unterschiedliche Bedingungen in den Einrichtungen, dass man da einfach sagen muss, ich muss halt gezielt schauen, wo ist es notwendig und da eben frühzeitig schon anfangen und dort eben halt auch gezielte Förderungen mit reingeben. So, ich denke, es gibt ja auch Statistiken, wo man dann sagt, so, also Kinder in Zehlendorf haben wahrscheinlich einen besseren Sprachstand als die Kinder in Spandau. Und da geht es nicht darum, dass die eine andere Förderung erhalten in dem Sinne, sondern die haben ganz andere Bedingungen und Voraussetzungen schon an dem Punkt.
Ja, ich würde an der Stelle mal einen ganz kurzen Sprung machen innerhalb des Papiers. Da geht es um Personalzuschläge für die Sprachförderung. Es gibt Personalzuschläge für die Sprachförderung, gab es bisher, die sollen jetzt neu geordnet werden und da hat man jetzt gesagt, man knüpft diese Zuschläge insbesondere an den Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen.
Das ist ja der Zuschlag der NDH, also der nicht-deutsche Herkunft, der bisher gezahlt worden ist, auch ab einer bestimmten Prozentzahl, da besonders für Kitas, die eine hohe Prozentzahl hatten für Kinder mit nicht deutscher Herkunft. Und man stellt jetzt das ins Verhältnis und sagt, die Kinder, die auch Teilhabe benötigen, also diesen BUT-Zuschlag erhalten sollten, den Kindern kommt die Sprachbildung zugute. Also ich denke, dass der BUT-Zuschlag nicht unbedingt der Indikator ist, für nicht deutscher Herkunftskinder. Also wir haben viele, die BUT erhalten, auch wo wir Akademiker dabei haben, Menschen, die im Studium sich befinden und einfach diesen BUT-Zuschlag bekommen. Aber ich glaube, man braucht jetzt erstmal ein Kennzeichen, wo man es überhaupt festmachen kann, weil ich glaube, das ist gerade so das Schwere daran, zu sagen, kommt es dann an der richtigen Stelle an. So, und wir denken, dass das nicht das, also dass das nicht das eindeutige, also es gibt kein eindeutiges Kriterium. Man könnte halt, also auch auf Landesebene, dass man sagt, okay, was wäre denn noch möglich, dass man schon es gibt kein eindeutiges Kriterium, weil wir denken, dass ein Armutsindikator nicht unbedingt ein Indikator ist für Sprachentwicklung. So. Also es ist ein Ansatz, den das Land Berlin geht oder gehen möchte. Aber ich denke, das ganze Programm sollte nochmal durchdacht werden oder ob man da nicht eine andere Lösung findet. Und gerade jetzt, wo auch BeoKids ja in Berlin ausgerollt wird, also das neue, dieses ganze Thema der Sprachstandserhebung, dass man sagt, kann man da nicht ein Kriterium finden, wo man es wirklich an der Sprachstandserhebung konkret festmachen kann und nicht an einem BUT-Kriterium. Und ich glaube auch das Thema der nicht-deutschen Herkunft, also wir haben auch viele Kinder, die das Kennzeichen nicht-deutsche Herkunft haben. Also ich finde es richtig, dass man sagt, man schafft das auf der einen Seite ab, aber auf der anderen Seite muss man halt gucken, dass die Förderung wirklich gezielt da ankommt, wo sie hingehört. Ja. Und dann eher über die Sprachstandserhebung zu gehen und zu sagen, okay, dort haben wir Defizite und nicht nur bei der Sprachstandserhebung zu gucken, bei Kindern, die noch nicht in der Kita sind, wo das Kita-Chancen hier greift, sondern auch zu gucken, wie sieht's denn in den Einrichtungen aus und welche Einrichtungen brauchen da vielleicht noch Unterstützung? Also dass man dort auch das als Qualitätsmerkmal mit aufnehmen kann.
Ja, also dieses Thema NDH ist halt, finde ich, so ein bisschen wie so das Kriterium mit Migrationshintergrund. Also was sagt es über ein Kind tatsächlich erstmal aus? Also die Kinder sind ja auch sehr, sehr divers. So.
Das sagt gar nichts aus. Also genau, also deshalb sage ich ja, also dieses Kennzeichen NDH, dass das jetzt abgeschafft wird, auf der einen Seite haben wir es auch erstmal kritisch gesehen, auf der anderen Seite, wenn man sich da das genauso anschaut, sind wir da auch dafür, dass das passiert. Wir sind aber nicht, gehen nicht ganz konform damit, dass man sagt, jetzt BUT ist da wegen besser oder das bessere Kriterium entsprechend.
Hm. Genau, Sie schreiben ja auch, durch die geplante Umorientierung hin zu einem BUT-Indikator werden in der Konsequenz Personalkapazitäten aus Einrichtungen abgezogen, die Kinder mit erheblichem Sprachförderbedarf betreuen.
Ja.
Kurzer Themensprung. Die Digitalisierung, da haben wir ja auch, also da wird auch viel drüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit Kitas. Und ich war tatsächlich ein bisschen erstaunt, darüber haben wir uns im Vorgespräch jetzt irgendwie nochmal unterhalten, dass sozusagen die Betreuungsverträge immer noch in Papierform abgeschlossen werden müssen.
Ja, das ist in Berlin tatsächlich, also umgedreht. Wir als Deutscher Kita-Verband haben uns da sehr für eingesetzt, dass sich das mit ändert. In Berlin, es liegt tatsächlich aktuell noch an einem kleinen Vermerk im Kita-Föck. Da steht nämlich drin, dass wir es nur in dieser Form umsetzen dürfen.
Kita-Förderungsgesetz.
Genau, Kita-Förderungsgesetz, Kita-Föck. Und es soll aber jetzt eine Novellierung kommen und da sind wir natürlich schon total gespannt drauf, weil für heute wurde es angekündigt, dass die Verbände den ersten Entwurf bekommen sollen. Wir werden sehen, ob im Laufe des Tages heute schon was kommt.
Okay, kurze Zeitmarke, heute ist der 22. Mai, weil die Episode mit ein bisschen Zeitverzug ausgestrahlt wird, irgendwann im Juni wahrscheinlich. Heute ist aber erstmal der 22. Mai und das ist sozusagen unser Informationsstand heute. Also heute kommt vielleicht was.
Genau, und da sind wir natürlich drauf gespannt. Also da kommt allgemein die Novellierung vom Kita-Föck in Berlin muss passieren, schon allein wegen dem Kita-Chancenjahr. Also es sind ja so einige Themen, die dort verändert werden sollen und einige Gesetzesänderungen, die dann zum 01.01.2026 greifen sollen. Und da hängt jetzt natürlich vieles von ab, also von diesen Gesetzesänderungen auch, weil sonst können bestimmte Dinge so auch gar nicht umgesetzt werden.
Okay, also warten wir erstmal ab, was jetzt da.
Wir warten ab.
Als Vorlage kommt. Ich werde es später nochmal aufgreifen in einer späteren Episode. Was ist eigentlich passiert? Es gibt Sprachvorgaben, welches Sprachniveau Fachkräfte in Kitas haben müssen. Da steht drin, oder ist die Regelung im Moment C1, was einigermaßen sportlich ist tatsächlich. Und da fordern Sie eine Absenkung auf B2.
Ja, also
was erhoffen Sie sich davon?
Berlin ist eins der, ich glaube, es sind mittlerweile nur noch 3 Bundesländer, die das C1-Niveau fordern.
Berlin, Bremen und Rheinland-Pfalz.
Genau.
Alles aber interessanterweise keine Spitzenreiter.
Ich denke trotzdem, also ein C1-Niveau zu erreichen für eine Fachkraft, das ist schon sehr schwierig so. Und ein gutes B2-Niveau, dass die Leute sich auch weiterentwickeln, auch wenn sie bei uns in den Einrichtungen sind, wir erhoffen uns dazu für die Einrichtung oder für die Träger auch einen einfachen Zugang zu Fachkräften aus anderen Ländern. Jetzt muss ich es aber auch noch mal ein bisschen klarer stellen, weil es gibt schon die Möglichkeit, dass man über das Anerkennungsverfahren, also dass sie die Möglichkeit haben, erstmal anerkannt zu werden im Quereinstieg und dann über eine gewisse Zeit dieses aber nachweisen, dass sie das C1-Niveau erreichen. Und das ist eben halt aber, was die Erfahrungen einfach von unseren Trägern auch sind, sehr schwer, dass sie es dann wirklich schaffen in dieser vorgegebenen Zeit. Also sie kriegen dann Auflagen vom Senat gestellt und in dieser vorgegebenen Zeit diese Auflagen zu schaffen, C1, ist schon eine Herausforderung so. Und deshalb haben wir halt gesagt, der Einstieg für Fachkräfte gerade aus anderen Ländern wäre eben halt einfacher mit einem B2-Niveau.
Okay. Haben Sie das mal, also gibt es da eine ungefähre Schätzung zu, wie viele Fachkräfte das mehr akquirieren würde oder könnte?
Kann ich jetzt nicht
sagen. Okay, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wo man so eine Statistik herbekommt, aber das ist ja dann auch mal die Frage, ne? Also wo kommen die Fachkräfte eigentlich her? Wo kriegen wir die her? Im Moment haben wir den Vorteil.
Also wo wir sie herkriegen, das kann ich schon sagen. Also wir haben schon die unterschiedlichsten Länder und es gab ja auch, jetzt mal auch kurz auf Bundesebene gesprochen, die unterschiedlichen Bundesländer haben auch tatsächlich auch immer wieder Programme ins Leben gerufen, dass sie gesagt haben, wir holen Fachkräfte auch aus anderen Ländern, also zum Beispiel aus Spanien oder so. Also ja. War gerade mit dem DKV tatsächlich auch in Spanien gewesen, in Barcelona. Und da haben wir uns das auch nochmal angeschaut, wie läuft da die Fachkräftegewinnung, wie werden Fachkräfte vorbereitet, also wie werden Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt in Deutschland vorbereitet. Das war jetzt nochmal so ein ganz, ganz spannender Ausflug gewesen, auch nochmal zu sehen, wie geht man dann mit der Kultur um und wie wollen wir oder wie kriegen wir das dann auch hin, dass die in Deutschland bleiben, dass sie nicht gleich wieder zurückgehen und einen Kulturschock vielleicht. Also weil Spanien ist ja doch ein bisschen anders als Deutschland. Ja. Aber es war schon spannend, einmal so das von der Seite, von der spanischen Seite einmal so zu hören und zu sehen und mitzuerleben. Und auf der anderen Seite haben wir ja aber auch immer wieder das Thema der Flüchtlinge, die wir haben. Wir hatten das Thema Ukraine, wir hatten wir haben tatsächlich Fachkräfte aus Afghanistan oder und die kommen ja mit, das sind ausgebildete Kräfte, die aber das Sprachniveau nicht mitbringen, also die da genauso eine tolle Ausbildung haben oder ein Studium oder oftmals mehr und wo man dann sagt, okay, auf dem B2-Niveau bekomme ich sie hier schneller oder bekomme ich sie einfacher, aber dann wirklich dieses finale C1-Niveau zu erhalten, das ist schon schwierig. Also ja, die Auflagen sind da, aber was passiert denn eben, wenn sie die Auflagen dann nicht erfüllen so?
Also C1, nur mal ganz kurz für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht tiefergehend damit beschäftigt haben, ist vereinfacht gesagt eigentlich ein akademisches Sprachniveau, ne?
Ja.
Das ist so, und B2 ist eigentlich so fortgeschrittener Alltag, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
So. Also ich fände es tatsächlich auch ganz interessant, dadurch, dass wir ja nun auch in Berlin so eine Vielfalt an Herkunftsländern einfach haben, auch gerade bei den Kindern, ist das vielleicht auch gar nicht weiter, also eigentlich vielleicht sogar ganz gut, wenn man auch Erzieher oder Fachkräfte irgendwie aus verschiedensten Ländern hat.
Ja, und es würde eben halt einfach auch das Anerkennen von Fachabschlüssen erleichtern. So.
Wir hatten den Punkt gerade schon mal aufgegriffen. Ich würde mal an der Stelle ein kleines bisschen springen. Wo kommen eigentlich die Fachkräfte her? Jetzt haben wir in Berlin die interessante Situation, da waren auch einige ein bisschen überrascht. Sagte mir auch Stefan Spieker neulich, als er das letzte Mal hier zu Gast gewesen ist, der Geschäftsführer von Fröbel. Auch für ihn war das ein bisschen überraschend, dass wir jetzt so plötzlich deutlich weniger Kinder im System haben, bei interessanterweise, also bei gleichbleibender Fachkräftequote. Das Land Berlin hat sich jetzt entschieden zu sagen, wir versuchen diese Fachkräfte zu halten und den Betreuungsschlüssel zu verbessern.
Ja, also das begrüßen wir sehr. Aber es ist tatsächlich so, der demografische Wandel in Berlin, das ist auch für uns spannend, nochmal so die Entwicklung zu sehen, weil wir können es nicht pauschal für Berlin sagen. Wir haben in den innerstädtischen Bezirken, geht das jetzt wirklich los, wo die Eltern eine Wahlfreiheit haben von den Kitas, weil da haben wir wirklich freie Kita-Plätze.
Also ich sehe bei mir in Pankow draußen, da hängen überall so Schilder. Wir suchen Kita-Kinder.
Ja.
So, wow, das hätte ich, also als ich vor 10 Jahren nach einem Kita-Platz gesucht habe mit meinem Kind, da wäre das komplett undenkbar gewesen, dass irgendwo ein Zettel hängt. Und wenn irgendwo ein Zettel gehängt hätte, dann hätte der da nicht lange gehangen.
Ja, nee, und das hat sich tatsächlich verändert. Aber wir merken aber auch in den Randbezirken, also auch gerade wenn wir jetzt noch gucken, so Adlershof, Spandau, dort haben wir tatsächlich immer noch Bedarf. Dort wird gerade auch viel gebaut. Dort sind auch noch viele, viele Zentren, die stehen. Und wenn man sich ja die Statistik mal anguckt von Berlin, die sie ja veröffentlicht haben, ich glaube von 2023 sind die Endzahlen, die gerade gibt, ja, dass man auch sieht, die Menschen in den Innenstädten oder in der Innenstadt Berlin werden immer älter. Ja. Und somit sind die Kinder auch wahrscheinlich alle größer geworden und im Randgebiet sind dann mehr die Familien wieder hingezogen. So. Also das kann man ja dort sehr schön in der Entwicklung sehen.
Das ist total interessant, als meine eigene Oma, ein persönlicher Schlenker, die hat früher im Prenzlauer Berg gewohnt vor der Wende. Da war das ein kompletter Rentnerbezirk. Kamen dann irgendwie die vielen Studenten und Studentinnen irgendwie so nach der Wende, dann wurde das irgendwie so ein Szenebezirk. Und jetzt mittlerweile wird der Prenzlauer Berg wieder zum Rentnerbezirk.
Spannende Entwicklung.
Aber das irgendwie nur kurz am Rande. Aber ja, ist interessant. Und ja, genau, die Randbezirke haben dieses Problem, dass da die Kita-Plätze irgendwie trotz allem noch
Also dort haben wir auch noch Wartelisten von unseren Trägern, was sie berichten, dass die dort vorhanden sind. Und wir sehen das auch immer wieder, dass dort wirklich noch ein Mangel teilweise an Kita-Plätzen besteht. Und da findet natürlich jetzt auch so eine Umschichtung statt. Also, dass man auch sagt, wie kann man dann diese Kitas unterstützen? Und die Träger berichten eben halt, dass sie dann auch mit Versetzung von Personal. Und deshalb begrüßen wir es auch als Deutscher Kita-Verband, dass jetzt in Berlin die Senkung erfolgt. Weil wir haben auf der anderen Seite das in Brandenburg gesehen, da soll das auch erfolgen. Und jetzt wird es wieder dort zurückgezogen gerade, dass der Fachkräfteschlüssel verbessert wird. Und deshalb, wir begrüßen das sehr in Berlin, dass das zum 1.1. kommen soll.
Vielleicht gewinnt Berlin dann Fachkräfte für den Kita-Bereich aus Brandenburg. Aber das hilft ja auch niemandem am Ende, in Brandenburg zumindest nicht.
Also das ist immer schwierig, weil Brandenburg hat TVÖD, die sind immer schon ein bisschen weiter voraus und in Berlin mit dem TVL hängen wir ja leider immer hinter dem TVÖD etwas hinterher. Ja. Deshalb ist es eher umgedreht, dass die Fachkräfte von Berlin immer nach Brandenburg wechseln.
War auch im Schulbereich wohl lange so, also nicht wohl, sondern war auch im Schulbereich lange so. Da hat man immer gesagt, deswegen der Verbeamtung. Gucken wir mal, ob sich der Trend jetzt vielleicht ein bisschen umkehrt, wo wir jetzt die Verbeamtung in den Schulen haben. Aber das ist ein anderes Thema. Wie schauen Sie ihn gerade? Wir haben in Berlin immer wieder das Thema, da muss ich das nochmal ganz kurz aufmachen, die Hauptschulzulage.
Ja.
Ist das für Sie Thema im Deutschen Kita-Verband?
Auf jeden Fall. Also wir beobachten das sehr, sehr stark und natürlich diskutieren wir da auch viel mit unseren Trägern drüber, was passieren soll, weil wir sehen da natürlich eine klare, also dadurch, dass der Deutsche Kita-Verband ja hauptsächlich also für freie Träger ist und die freien Träger davon nicht profitieren, ist das natürlich für uns ein großes Thema auch mit. Jetzt ist es gerade so, der Deutsche Kita-Verband ist in vielen Ausschüssen, Unterausschüssen mittlerweile auch vertreten. Und jetzt hat letzte Woche gerade auch wieder der Ausschuss getagt. Dort wurde auch nochmal gesagt, eben, dass man ja aktuell im Schlichtungsverfahren ist. Mhm. Und dass man jetzt, muss man wieder sagen, Termin Ende Mai. Wer genau weiß, wenn es jetzt ausgestrahlt wird, vielleicht gibt es da schon was anderes. Aber Termin Ende Mai will man jetzt halt schauen, was kommt. Und dann müssen die Träger halt auch nochmal überlegen, wollen sie sonst, wenn es nicht tarifiert wird oder wenn es nicht für die freien Träger kommt oder nicht über den RV-TAC läuft dann, will man dort in ein Klageverfahren reingehen. Und das würden wir natürlich auch als Deutscher Kita-Verband mit begleiten.
Das ist total spannend. Also ich habe jetzt dieses Jahr, also jetzt in diesem Kita-Jahr war das ja auch auf der politischen Ebene immer wieder Thema, diese Hauptschulzulage. Also nochmal mehr hatte ich den Eindruck als die Jahre davor. Und da wurde so wahnsinnig viel hin und her gesprungen. Dann wurde mal angekündigt, kommt auf jeden Fall, dann wurde wieder kassiert. Und dann war die Frage, frage ich jetzt einen Fachpolitiker, eine Fachpolitikerin oder frage ich jetzt einen Haushälter?
Also es war ein Hin und Her und für uns, wir haben immer gesagt, es ist eigentlich ganz klar, weil wenn es tarifiert ist, gehört es in die RV-TAC rein. So steht es ja auch in der Rahmenvereinbarung drin. Und dann hat man aber immer wieder irgendwelche Schlupflöcher gefunden, wo man gesagt hat, naja, und deshalb zählt das nicht und deshalb zählt das nicht. Und das ist halt das, wo wir wirklich sagen, also Hauptstadtzulage muss in den TVL übernommen werden. Es muss einen Automatismus geben, also dass freie Träger das genauso ausbezahlt bekommen. Oder man muss halt den Kompromiss eingehen und dann sagen, Hauptstadtzulage für gar keinen, also somit Hauptstadtzulage für niemanden, aber nicht so eine Ungleichbehandlung.
Sie schreiben jetzt in Ihrem Forderungspapier, der Landesrahmenvertrag, also dieser RV-TAG, muss mit allen Trägergruppen verhandelt werden. Also ich würde erst mal vermuten, Sie meinen damit auch sich.
Ja, also bisher ist es so, dass im RV-TAG das ja festgeschrieben ist, dass nur die Liga und der DAX aktuell verhandeln. Es gibt ja noch einen anderen Verband, den VKMK. Und der Deutsche Kita-Verband, der in Berlin die freien Träger vertritt. Mhm. Und da war halt ganz klar die Forderung, dass wir gesagt haben, das muss geöffnet werden. Auch das ist ein Thema, was jetzt gerade verhandelt werden soll. Auf jeden Fall soll es eine Änderung geben, dass das jetzt geöffnet wird, dass eben halt auch die Verbände oder wie das aussehen wird, weiß ich halt noch nicht. Also deshalb, ich glaube, ich gehe davon aus, das war mit dem Kita-Föck, dass die mit der Novellierung jetzt kommt, dass das eben halt auch für die Verbände geöffnet werden soll, weil nicht alle Verbände durften aktuell mitverhandeln.
Ich würde mal einen Sprung machen. Wir haben vorhin schon ganz kurz über den Koalitionsvertrag im Bund gesprochen. Wie schauen Sie denn da drauf als DKV, auf den aktuellen Koalitionsvertrag im Bund? Was sind so die Punkte, wo Sie sagen, finden wir gut? Und was sind die Punkte, wo Sie sagen, da sehen wir noch einen Handlungsbedarf oder Nachsteuerungsbedarf, nach Verhandlungsbedarf vielleicht?
Also grundsätzlich, was wir gut finden, ist erstmal, dass überhaupt so viel drinsteht, so von Bundesebene. Die Frage ist natürlich für uns jetzt auch, wie wird sich das umsetzen dann, also oder wie werden es dann die Länder entsprechend umsetzen? Das steht ja alles noch in den Sternen.
Also die frühkindliche Bildung hat einen relativ großen Anteil.
Also die frühkindliche Bildung hat einen relativ großen Anteil drin, was natürlich auch gut ist und was jetzt auch ein Zeichen war, dass ja die Bildung zur Familie gegangen ist. Also auch in dem Punkt, dass diese beiden Bereiche jetzt zusammengegangen sind, dass sie jetzt zusammengedacht werden, dass das natürlich nochmal eine große Chance bietet, vorausgesetzt, dass die neuen Strukturen eben halt dann auch mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet sind. Was eben interessant war, war ja auch nochmal, dass das Thema Sprache wieder mit aufgenommen worden ist oder auch in großen, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, in großen Mehrwert wieder bekommt. Und auch da ist es ja nochmal spannend für uns dann zu sehen, wie wird es dann wieder auf Länderebene umgesetzt? Also weil wir da ganz klar sagen, bitte keine Projekte oder Programme, sondern bitte was langfristig, was auch nachhaltig ist, also was kontinuierlich ist, was kontinuierlich dann auch in die Länder kommt. Aber das ist ja dann auch wieder, also es sind halt viele, viele Spielräume drin, wo wir sagen, da müssen wir halt gucken, wie sich das dann auf die wie die Länder damit umgehen dann.
Bei welchen Punkten im Koalitionsvertrag, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen konkreter machen, sagen Sie, das ist gut, das hätten wir ganz gerne so.
Also es gibt verschiedene Punkte tatsächlich. Das eine ist eben halt wirklich, dass man sagt, wir finden es gut, dass man weiter in das Kita-Qualitätsgesetz, also die Weiterentwicklung davon, reingeht, dass man dort eben die Ausweitung von Startchancen für Kita nach Sozialindex geht, dass man da positiv auch gesehen das Monitoring für Sprachstandsfeststellung ab dem 4. Jahr verbindlich macht. Mhm. Also das war ja bisher auch nicht überall verbindlich gewesen.
Das wäre beim Thema von vorhin.
Genau. Mhm. Dass man da nicht, also dass man das verbindlich macht. Ein Punkt, der auch mit aufgegriffen war, war ja das Thema der Fachkräfte. Also, dass man jetzt hier guckt, ob man in die duale Ausbildung vom Erzieherberuf geht. Mhm. Weil momentan ist es ja eine schulische Ausbildung und parallel muss man sich eine Praxisstelle zusuchen. Also, es ist nicht so die klassische duale Ausbildung, ja, die man dort hat. Natürlich, die Beschleunigung und Anerkennung von ausländischen Abschlüssen ist dort auf der Bundesebene dort verankert. Deshalb sage ich, ist immer spannend, wie wird es dann auf Landesebene wieder umgesetzt, so. Das Ausbauprogramm soll weitergehen, aber auch da ist wieder die Frage, wie fließt dieses Geld, also jetzt wieder auf Berlin bezogen, wie fließt das Geld zurück? Profitieren auch die freien Träger davon oder fließt es hauptsächlich in die Eigenbetriebe? Das weiß man ja alles nicht, also das wird halt auch nochmal spannend sein.
Also so eine interessante Konkurrenz, eine freie Träger und öffentliche Träger.
Ja, also ja.
Oder ein Spannungsfeld in der Finanzierung auch.
Ist es. Also wie gesagt, in Berlin ist es ja, wir hatten gerade das Thema Hauptstadtzulage, da zeigt sich ja genauso, wo ich sage, die pädagogische Arbeit ist die gleiche oder die Fachkräfte machen dort machen in den Einrichtungen, auch bei den freien Trägern die gleiche Arbeit wie die in den Eigenbetrieben. Warum wird die Hauptstadtzulage in den Eigenbetrieben gezahlt und bei den freien Trägern können sie nicht zahlen?
Ja.
Also da ist ja schon der Vergleich, aber die Arbeit ist ja die gleiche. Also warum wird da differenziert?
Wir haben noch nicht gesprochen über die Kita-Sozialarbeit. Die haben Sie hier mit drin bei sich in Ihrem Forderungspapier. Da schreiben Sie von zunehmend komplexen und sozialen gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen Familien konfrontiert sind. Ich habe jetzt eine Vermutung, was das ist, aber welche sind das aus Ihrer Sicht und warum sind die zunehmend?
Was wir sehen, also in Berlin mit der Kita-Sozialarbeit gab es ja nur gibt es ein Pilotprojekt, da konnten aber auch nur begrenzt wieder Träger dran teilnehmen. Und wir sehen es ja auch in anderen Bundesländern, also da ist ja wiederum der Vorteil, dass DKV dann sehr auf die Bundesebene gucken kann, wo schon Kita-Sozialarbeit auch teilweise finanziert wird oder wo Kita-Sozialarbeit dort mehr in Familienzentren stattfindet. Das ist in Berlin, haben wir das so noch gar nicht. Also wie gesagt, jetzt in Pilotprojekten ja. Oder es gibt Träger, die Kita-Sozialarbeit dann sagen, okay, wir leisten uns das. Also wir nehmen das aber eigentlich dann von unserem pädagogischen Personal weg und leisten uns das und finanzieren das quer. Aber grundsätzlich sagen wir halt auch, wir fordern eben halt hier Kita-Sozialarbeit ist, glaube ich, schon was wichtig ist für eine bedarfsgerechte Umsetzung, weil wir unterschiedliche Bezirke haben und immer mehr Herausforderungen auch haben, dort Menschen zu unterstützen, also die Eltern mit zu unterstützen in verschiedenen Bereichen. Und da
welche Bereiche sind das?
Ich wollte gerade sagen, da gehe ich jetzt gerade mal wieder zurück. Wir hatten ja vorhin kurz das Thema BUT, was soll ja kommen soll. Also das heißt, in der Kita ist BUT nicht so, also Bildung und Teilhabe, für ist BUT diese Beantragung nicht so wichtig. Oder nicht, nein, das ist jetzt falsch gesagt. Also es ist schon ein wichtiger Bestandteil, aber wir haben noch nicht die Anknüpfungspunkte in den Einrichtungen so, weil im Moment sind es nur die 23 Euro Essensgelder oder Ausflüge, die gegebenenfalls darüber bezahlt werden oder finanziert werden wieder vom Senat. Wenn ich jetzt mal in den schulischen Kontext sehe, habe ich da natürlich schon eher einen Anreiz zu sagen, ich beantrage BUT, weil dort geht es ja dann um Klassenfahrten oder so, da geht es um andere Gelder und ich habe in Berlin keine Zuzahlung von, also keine Elternbeiträge, die über BUT dort finanziert werden, sondern rein das Essensgeld von 23 Euro, was direkt dann unkompliziert läuft und schon allein diese Beantragung diese Bürokratiehürden, die wir da teilweise haben. Oder die Unterstützung beim Kita-Gutschein. Also jetzt soll es mit dem Kita-Chancen ja für die Kinder, die noch nicht in der Kita sind, einfacher werden, dass sie es automatisiert diesen Gutschein bekommen. Aber es gibt ja auch viele, die schon viel eher zu uns in die Einrichtung wollen. Und die Beantragung eines Kita-Gutscheins ist noch immer eine Hürde, also weil es einfach bestimmte Bürokratien mit sich bringt.
Und da wäre dann einfach eine Kita-Sozialarbeit.
Zum Beispiel, die damit unterstützen kann, aber Kita-Sozialarbeit ist auch so ein wichtiger Punkt, um Familien zu begleiten. Also wir haben immer wieder auch Themen, wo wir sagen, das ist total wichtig, dass sie da einen Ansprechpartner haben und es ist eben nicht unbedingt die Kita-Mitarbeiter, also die Fachkraft in der Kita, die das dann unterstützen kann, sondern jemand, der eben halt da auf diesem Bereich begleiten kann.
Wir sind jetzt so knapp anderthalb Jahre vor der nächsten Abgeordnetenhauswahl hier in Berlin. Was wären denn so die Wünsche, die Hoffnungen, vielleicht die Erwartungen, wenn man das so hart formulieren möchte, des DKV an die Berliner Landespolitik für den Rest der Legislatur, für diese anderthalb Jahre?
Also zum einen müssen wir ja sagen, es ist ja in der Berliner Bildungslandschaft viel passiert, seit auch Frau Günther Wünsch dabei ist, also positiv. Es gab viele positive Entwicklungen, was man auch mal erwähnen muss, weil sonst immer geschimpft wird und gesagt, das ist alles so frustrierend. Aber es ist ja doch schon viel passiert und ich finde auch der Stellenwert oder der politische Stellenwert der frühkindlichen Bildung hat in Berlin schon nochmal zugenommen. Also das hat man in der Zeit jetzt gemerkt. Und der Wunsch ist natürlich schon auf der einen Seite, dass das auch so bleibt erstmal. Und dass wir natürlich noch mehr das Thema frühkindliche Bildung in den Fokus rutscht und dass man auch sagt, Bildung fängt schon in den Kitas an oder fängt schon in den Bildungseinrichtungen der frühkindlichen Bildung an. Ansonsten ist es natürlich so auch, dass es natürlich wünschenswert ist, dass auch weiterhin die Beitragsfreiheit in Berlin bestehen bleibt. Wir haben ja in Berlin die Möglichkeit, dass wir sagen, für bestimmte Angebote können wir bestimmte Zuzahlungen nehmen oder für pädagogische Zusatzangebote oder so. Also das ist ja, da ist ja die Grenze gekippt worden. Da gab es ja auch eine Gesetzesänderung, also nicht Gesetzesänderung, also da gab es ja ein Urteil, ein Gerichtsurteil dazu. Aber grundsätzlich schon, dass es weiterhin wünschenswert wäre, dass natürlich jetzt gerade in Berlin, wenn wir sagen, Kita-Ausbau ist nicht mehr so das Thema oder ist gerade aktuell nicht das Thema, aber wir haben schon sehr viele Sanierungsobjekte, dass man da auch guckt, dass man in die Sanierung investiert, dass man dort auch die Träger unterstützt. Einige Träger haben ja auch Häuser in Überlassung, dass dort auch entsprechende Unterstützung von Senatsseite kommt, dass weiterhin auch die Einbindung oder auch die Kommunikation, so wie sie jetzt läuft, mit allen Akteuren lösungsorientiert und pragmatisch auch weitergeht. Also ich denke, dass es bewegt sich gerade viel. Es sind gerade so viel Bälle in der Luft in Berlin.
Ja.
Und man muss jetzt mal gucken, ob das alles dann auch so abgeschlossen wird, wie man das immer so besprochen hat. Und man wünscht sich natürlich da auch einen positiven Abschluss von allen. Aber dass wir auch mal starten, also ich nehme jetzt mal so als Beispiel, auch das Kita-Chancenjahr war ja ein Punkt, da haben wir haben eigentlich damit gerechnet, nachdem der Projektstart von der Projektgruppe so sehr, sehr positiv gelaufen ist und dass da wirklich auch alle Akteure an einem Tisch saßen, im Sinne von, dass da wirklich Schulamt, Jugendamt, ISBJ, die...
ISBJ können Sie nochmal
sagen. Also das ist die Trägerplattform, also die Software, wo alles drüber gesteuert wird.
Okay.
Dass alle Akteure an einem Tisch saßen, alle Verbände mit dabei waren, Liga wie auch die alle anderen Kita-Verbände. Und dass man dort wirklich ein Programm gestartet hat und auch an Prozessen, internen Prozessen vom Senat gearbeitet hat. Und das ging so gut los und das ist so gut gestartet. Und dann hat sich es aber so gezogen, wie so ein Kaugummi so ein bisschen. Und wir haben alle gedacht, es kommt jetzt schon 2025, so dass man zum 1.8. starten kann. Aber jetzt ist auch klar, dass ja durch diese Novellierung vom KitaFÖG, dass jetzt zum 1. Januar geändert wird, es somit das Chancenjahr jetzt mit Start Kita-Jahr 26, August 26 geplant ist, dass das dann alles dort umgesetzt werden kann. Sind natürlich auch viele systemseitige Sachen, die da geändert werden müssen, was man da nachvollziehen kann. Aber wir hätten uns gewünscht, dass es schneller geht, dass wir da schneller vorankommen.
Ja, das stimmt. Sie haben es ja gesagt, das Land Berlin hat im Bildungsbereich gerade sehr viele Bälle in der Luft. Also ich habe das auch gemerkt, bei meinen eigenen Recherchen, sowohl für den Podcast als auch für den Blog, da wurden so viele Themen gleichzeitig aufgenommen, dass man sich erstmal gucken musste, okay, was passiert hier eigentlich gerade? So, deswegen war doch wirklich fast unmöglich, eine 100-Tages-Bilanz irgendwie zu schreiben, weil so gleichzeitig so viel gemacht worden ist. Und was passiert da jetzt eigentlich genau? Also, was ist die Kommunikation? Was wird am Ende in die Umsetzung gegeben? Und wo wird tatsächlich was Neues gebaut oder wo wird was weiterentwickelt?
Das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen Berlin gerade arbeitet. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie wird es dann jetzt wirklich tatsächlich umgesetzt? Also so einige Sachen, wo man Ideen hat oder wo man sagt, so soll das kommen, ist dann immer für mich am Ende des Tages doch die Frage, kommt so oder kommt so nicht? Also auch wenn ich jetzt nochmal rückblickend kurz aufs Landessprachprogramm, da hieß es ja, bis 31.12.2024 läuft das und dann ist es ja irgendwo erst, glaube ich, November, Anfang Dezember nochmal gekippt worden, dass es jetzt doch wieder verlängert wurde. Und das ist immer so, also wenn es nicht passiert oder da ist, es immer schwierig schon zu sagen, es kommt jetzt wirklich. Wir freuen uns natürlich, wenn es kommt. Und wenn das alles so umgesetzt wird, aber die Frage ist am Ende des Tages, also wie ich ja schon gesagt habe, KitaFÖG, Novellierung, erste Entwürfe sollen jetzt kommen. Bis das dann aber finalisiert ist, haben wir ja auch nochmal einen ganzen Weg vor uns. Und somit, ich bin gespannt. Es bleibt spannend, sagen wir es so.
Aber wir werden es in der nächsten Legislatur sehen.
Ja.
Mal gucken. Das finde ich immer so ein bisschen das Undankbare bei, auch bei diesem Bildungsressort. Man hat als jeweiliger Amtsträger, man kann ganz viel machen, aber das, was man macht, wird irgendwie erst in der Zukunft gesehen. Und wenn was im schlimmsten Fall nicht so gut funktioniert, hat aber der Nachfolger dann sozusagen dafür die Verantwortung. Ist eigentlich total undankbar, der Posten.
Das haben wir dieses Jahr bzw. letztes Jahr ja auch ganz oft zu hören bekommen. Also auch dieses Thema mit den NEH-Zuschlägen ist ja auch zum Beispiel eins, was schon vorher entschieden worden war. Also das, was oder was vorher schon angestoßen worden war und eigentlich jetzt umgesetzt wird. Also das war ja auch so ein Beispiel dafür, wo man dann gesagt hat, das sind ja viele, viele Themen, genau, die angestoßen werden. Und dann muss man immer gucken, also der eine übernimmt es dann oder es passiert nochmal was ganz anderes. Also dass es noch einmal gekippt wird komplett und dass man sagt, nee, wir gehen jetzt doch den anderen Weg. Aber deshalb wird spannend bleiben.
Okay, wir gucken im Jahr 2026 aller spätestens nochmal drauf.
Das machen wir sehr gerne.
gelaufen ist. Frau Czierski, ganz kurze Frage. Haben wir jetzt irgendwas übersehen? Wo Sie sagen, das wäre jetzt noch wichtig aus Sicht des DKV oder Ihnen persönlich?
Jetzt haben wir wieder gerade sehr über viele politische Themen gesprochen, aber sehr auch vieles. Also wir haben natürlich so Themen, auch wo wir uns mittlerweile drauf fokussieren. Das ist vielleicht so gerade, das war ja am Anfang mal die Frage, was steht so für ein DKV? Das vielleicht nochmal ergänzend dazu. Also im Endeffekt ist halt die Themen gerade auf Bundesebene, die wir aber natürlich auch dann auf die Landesebenen entsprechend runterbrechen, wo wir gucken, da hat halt jeder andere, also NRW hat gerade andere Nöte, als es Berlin dann hat. Ja. Also somit gucken wir da auch auf die unterschiedlichen Themen drauf. Aber grundsätzlich ist es eben halt das Thema Kita-Qualität, Trägerqualität, was wir auch begleiten, also wo wir auch Träger unterstützen. Es ist trotz alledem, wir jetzt in Berlin zum Beispiel 20.000 freie Kita-Plätze haben, trotz alledem das Thema Fachkräftemangel ist immer noch an der einen oder anderen Region, auch wenn wir jetzt Berlin vielleicht gerade etwas weniger wird, aber auch da ist es ja die Herausforderung zu sagen, ich bin bereit, auch längere Strecken zur Arbeit zu fahren. Ja. Also das heißt, ich habe an bestimmten Standorten immer noch das Thema des Fachkräftemangels, auch wenn ich es an anderen Standorten eigentlich Personal zu viel habe. Mhm. Aber da ist dann auch nicht die Bereitschaft da, zu sagen, ich gehe dann jetzt, bin dann bereit, eine Stunde oder so zu fahren durch Berlin. Also es ist ja jetzt auch keine kurzen Strecken bei uns hier. Wir haben das Thema der Finanzierung, die wir uns natürlich überall anschauen, über alle Bundesländer. Also das ist halt schon faszinierend, dass auch in den, also gerade, also jetzt mal kurz im Schlenker zu Brandenburg. Brandenburg hat ja jede Kommune, jede Gemeinde ein eigenes Finanzierungssystem, mit dem muss ich jedes überall einzeln verhandeln. Ich habe zwar irgendwo eine grobe Vorgaben, aber trotz alledem verhandle ich mit jeder Gemeinde einzeln. Das ist schon für die Kollegen, die in Brandenburg sind, eine große Herausforderung. Wir gucken uns gerade auch das Thema CSR-Berichterstattung, also CSR für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für große Träger. Also da ist ja auch immer die Frage, wie gehen wir damit um? Das ist natürlich auch ein Punkt, den wir auch bei uns im Deutschen Kita-Verband, also wir haben kleine Träger bei uns dabei, wir haben aber auch große Träger dabei, wo wir sagen, die kriegen plötzlich neue, da kriegen wir neue gesetzliche Anforderungen, wo wir auch mit hinschauen. Und ansonsten ist es natürlich auch, was wir weiter uns schauen, Vereinbarkeit Familie und Beruf, die Abschaffung von Bürokratisierung, wo wir überall unterstützen können und da natürlich auch politisch mit einwirken können.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Bleiben wir an den Themen mal dran und gucken, wie gesagt, spätestens 2026 sowieso und ich auch irgendwie immer wieder drauf.
Super gerne.
Wohin bewegt sich das System der frühkindlichen Bildung sowohl in Berlin als auch in anderen Bundesländern? Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Wiedereinschalten. Das war jetzt Episode 96. In der nächsten Episode schaue ich mal auf die Elternperspektive in der frühkindlichen Bildung. Die hatte ich bisher noch gar nicht hier in diesem Podcast. Wurde mal Zeit. Also wenn Sie mögen, schalten Sie gerne wieder ein. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.